Ihr Lieben, am zweiten Weihnachtsfeiertag, was für ein Vorrecht haben wir doch, dass wir Weihnachten so lange feiern können. Großartig. Kaum ein anderes Land dieser Welt, das einen zweiten Feiertag kennt, im Sinne von schulfrei, arbeitsfrei und sonstigen frei. Herrlich. Und das nutzen wir auch schamlos aus. Und feiern deswegen fröhlich Gottesdienst. Und dadurch, dass ihr da seid, beweist ihr auch, wie wichtig es auch euch ist. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Denn die Freude über Weihnachten endet ja nicht mit dem Geschenke auspacken, sondern sie begleitet uns weiterhin. Im Grunde genommen ist es mit einer der Grundbausteine unserer christlichen Existenz, dass es überhaupt Weihnachten gibt. Genau darauf geht auch der Apostel Paulus ein und wir haben als Predigttext vorgeschlagen einen Text aus dem Römerbrief. Es ist ja so, wir Pfarrer suchen uns unsere Themen und Texte nicht selber aus, die sind vorgeschlagen. Das ist eine sogenannte Predigtordnung und in der Regel hält man sich auch dran. Und jetzt als Dekan muss ich das ja immer unter Beweis stellen, dass ich kirchenrechtskonform bin und dann mache ich das auch, soweit ich dazu auch die Freude habe. Heute ein Text, der Beginn des Römerbriefs und ich gebe gleich eine Aufgabe mit. Achtet mal drauf, was denn aber auch dieser Text mit Weihnachten zu tun hat. Man muss genau hinhören und dann frage ich, wer es entdeckt hat, okay? Paulus schreibt, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, das Evangelium von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen aufzurichten, unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom und Kirchberg, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Soweit der Beginn des langen Römerbriefs. Was hat er mit Weihnachten zu tun? Wer hat es entdeckt? Dreht sich alles um Jesus. Ja, das ist übrigens in Konfi und Rallye auch immer so. Gell? Wenn der Pfarrer eine Frage stellt, 50% der Antworten heißen immer Gott oder Jesus. So auch in diesem Fall. Volltreffer. Noch ein bisschen konkreter. Die Geburt von Jesus wird hier im Text erwähnt. Es werden Verheißungen der Propheten erwähnt. Wow. Jetzt kommt doch David auch noch um die Ecke. Super. Geboren aus dem Schlecht Davids. Sehr schön. Super. Okay, ich glaube, wir haben es auch ziemlich ausgeschöpft. Das ist es tatsächlich. So, ich lese nochmal den einen kurzen Satz. Das Evangelium von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Das ist die ganze weihnachtliche Aussage in diesem Text, aber wir können eine richtig schöne Weihnachtspredigt draus machen, versprochen. Dazu drei Punkte. Erstens, Jesus, der Sohn Davids. Zweitens, Jesus, der Sohn Gottes. Und drittens, Jesus, der Sohn, nein, der Herr deines Lebens. Jesus, der Sohn Davids. Schon die Propheten haben angekündigt, eines Tages kommt der eine ganz besondere. Der erste Prophet, der davon gesprochen hat, ist einer, den wir gar nicht sofort bei den Propheten einsortieren würden, der aber nach dem alttestamentlichen Zeugnis zu den Propheten gehört, nämlich Mose. Mose, den kennen wir als den großen Erretter, Volkherausführer und dann derjenige, der Gottes Wort empfangen hat, um es Israel weiterzugeben, der viel Stress hatte, mit den Israeliten manchen Kummer gewohnt war und sich aber nie daran gewöhnt hat. Über Mose könnten wir viel erzählen, machen wir heute nicht. Wissen die Konfirmanden eh schon, weil hier in Konfi alles so intensiv bearbeitet wird. Ich kann euch gar nichts Neues mehr sagen. Ist klar, bei so einem Pfarrer. Logo. Also, Mose, da wird schon angekündigt, er gilt als der größte Prophet des Alten Testaments. Hochinteressant. Und ihm wird schon gesagt, und er gibt es so weiter, nach mir wird ein ganz anderer kommen. Und dann geht es weiter. Wir können jetzt den Kirchengemeinderat noch interviewen, was er vorher gelesen hat. Er hat am besten aufgepasst, denn er hatte sich vorbereitet auf die Lesung. Was war das für ein Prophet? Jesaja, super. Jesaja wird auch der Evangelist des Alten Testaments genannt, weil wir bei ihm erstaunlich viel Hinweise schon auf Jesus finden. Etliche, kann ich gar nicht alle aufzählen, das wäre mal eine ganze Predigtreihe hier wert, wenn mal die vorgegebenen Predigtexte langweilig sind. Dann kann man eine Predigtreihe machen über Jesus im Propheten Jesaja, der immerhin 700 Jahre vorher gelebt hat. Was der alles schon wusste, spannend. Sehr schön, dann gäbe es noch einige andere, wollen wir jetzt nicht vertiefen, sondern Paulus knüpft einfach dran an und sagt, das war schon bei den alten Propheten angekündigt, Bibeldeutsch, verheißen. Und das ist jetzt tatsächlich Realität geworden an Weihnachten. Das heißt, das ganze Alte Testament läuft zu auf Weihnachten. Und hätten die unsere schöne protestantische Tradition eines Christbaums schon gekannt, wäre bestimmt bei den Propheten auch schon vom Weihnachtsbaum die Rede gewesen. War es aber nicht möglich, weil dieser Christbaum, und ich finde ihn so schön, dass man den sieht, auch bei uns hier in der Kirche, auch wenn manche dadurch im Dschungel sitzen, gell? Dass dieser Baum uns daran erinnert, ist klasse. Und wir lassen uns den auch nicht nehmen. Das ist kein heidnisches Symbol, wie uns manche versuchen einzureden. Das war Bestandteil der Nazi-Propaganda, die den Christen den Boden entziehen wollten und dann ein germanisches Dingsbums da irgendwie konstruiert haben, gesagt haben, daher stammt auch der Christbaum. Völliger Quatsch, eine protestantische Erfindung des 16. Jahrhunderts, noch in der Reformationszeit zum ersten Mal in Straßburg aufgetaucht, als Erinnerung daran, wie es im Lied heißt, heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, nur damit es sich reimt, eigentlich heißt es Paradies, genau. Das ist der Paradiesbaum, der uns daran erinnert, dass wir durch Jesus wieder Zugang in Gottes Herrlichkeit haben. Und dieses Symbol ist durch und durch christlich und große Klasse. Ich hoffe, jeder hat daheim auch einen Baum stehen, gell? Sehr schön. Das waren die alten Propheten, die auf Jesus hingedeutet haben. Und was haben sie denn konkret gesagt? Nicht nur irgendwann kommt irgendeiner und dann wird's alles gut, sondern sie haben gesagt, dann kommt der wahre, gesalbte König. Und der wahre, beste, fast unüberbietbare König Israels war nicht Saul, der erste König, war nicht Salomo, der den Tempel gebaut hat, sondern war David. David, auch die David-Geschichten, noch eine Predigtreihe wert, faszinierend. Naja, ich gehöre ja zu den Impulsgebern im Kirchenbezirk. Was macht ein Dekan? Der gibt gute Anregungen. Muss man hier kaum machen, aber eine Predigtreihe über David. Wow, total spannend. David, wir kennen auch ein paar dunkle Seiten an ihm. Er war nicht immer nur perfekt und der supergläubige und supergerechte König. Er war immer noch ganz Mensch. Aber ein Zeugnis stellt ihm die Bibel aus. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Trotz seiner Fehler oder vielleicht gerade wegen seiner Fehler hat er nach Gott gefragt und nach seinem Wort und versucht danach zu leben. Und vor allem, er kannte schon auf eine ganz besondere Art und Weise, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Und diese Entdeckung hat ihn letztlich auch durch die allen Wirrungen seines Lebens getragen. Ich habe einen gnädigen Gott, der mir vergibt. Und an den knüpfen dann die Propheten seither an und sagen, die Nachkommen von David, oh, da gab es Sotte und Sotte. Da gab es ein paar richtig gute und viele richtig schlechte. Aber eines Tages wird Gott einen schicken, aus der Linie des David stammend, der das Königreich nach Gottes Willen heraufführen wird. Ein Friedensreich, eine Herrschaft, die ganz nach Gott und seinem Willen fragt. Und auf die Linie bauen die Propheten ihre Verkündigung auf, und auf die Linie baut dann auch Matthäus den Beginn seines Evangeliums auf. Wer zurzeit mitmacht bei der ökumenischen Bibellese, zum Beispiel mit dem Neukirchner Abreißkalender, noch was, wo ich mitmache, Werbung beendet, da lesen wir gerade Matthäus Evangelium seit den letzten 3-4 Tagen. Und genau damit beginnt das Matthäus Evangelium, hinzuweisen darauf, dass Jesus genau aus dieser Linie stammt, von David her. Und führt alle Generationen auf einen unglaublich langen Stammbaum. Das ist faszinierend. Soweit kann ich nicht auf meinen Stammbaum zurückblicken, brauch's aber nicht, denn obwohl ich Graf heiße, haben wir keine Adligen in der Vergangenheit gehabt. Deswegen spielt es auch keine Rolle für mich und mein Leben. Er führt von Jesus bis auf David und weist nach, dass Jesus ein Nachkomme Davids ist. Aber, wie sagt Paulus, nach dem Fleisch, nach dem, wie wir Jesus kennen in seiner menschlichen Eigenschaft. Und jetzt hat das Ganze nämlich einen ganz klitzekleinen Webfehler. Denn Matthäus führt aus, dass Jesus ein Nachkomme von David ist, von Generation zu Generation, bis hin zu Josef. Wer merkt den Fehler? Ja? Aha, genau. Josef war doch nicht der leibliche Vater von Jesus. Er hatte eine leibliche Mutter. Die kennen wir alle. Maria. Das ist die im Krippenspiel immer mit dem blauen Schleier. Kann man ganz leicht finden. Aber sein Vater war doch Gott. Das ist dann mein zweiter Punkt. Und trotzdem sagt Matthäus zu Recht, der ist in der Linie Davids, Paulus greift es auch auf, weil Jesus nie in seiner Kindheit und auch im Erwachsenenalter als ein Bastard gelten sollte, als ein uneheliches Kind, von dem man nicht genau weiß, wer der Vater ist. War in der damaligen Gesellschaftsform was ganz Fürchterliches. Und das sollte auch nicht quasi in frommen Kreisen so sein. Logo finden wir bis heute irgendwo peinlich, warum auch immer. Und deswegen war Josef gehalten für den Vater des Jesus. Und Gott hat den Josef bewusst eingesetzt in diese Aufgabe, der Ernährer und Erzieher von Jesus, dem Sohn Gottes, zu sein, sagt ihm der Engel eindeutig als Auftrag. Deswegen übernimmt das auch dieser Josef. Und deswegen, nach seiner menschlichen Seite, hat sich jetzt die Verheißung der Propheten erfüllt, dass er ein Sohn Davids, ein Nachkomme Davids ist. Und in dieser leiblichen Eigenschaft sollte Jesus auch auf diese Welt kommen, ganz bewusst als wahrer Mensch, damit er ist wie wir, damit er uns versteht, damit er weiß, wie Menschen so ticken. Klar, Gott weiß alles, aber trotzdem, es am eigenen Leib zu erleben, was es heißt, miteinander zu lachen. In manchen strengen christlichen Kreisen fragt man immer, hat Jesus gelacht? Dürfen wir das? Hey, der hat so schallend gelacht, da geht die Sonne auf. Die Evangelisten haben es bloß vergessen zu überliefern. Aber Jesus hat auch geweint. Jesus hat Einsamkeit ertragen müssen. Jesus hat miterlebt, wie ihn ganz liebe Menschen enttäuscht haben. Jesus hatte Hunger und Durst. Jesus kannte Schwierigkeiten und Herausforderungen. Da war Jesus ganz wie wir, und das tut uns so gut, zu wissen, wir haben es nicht mit irgendeinem fernen Gott zu tun, sondern einer, der ist wie wir, Jesus, der Mensch, der Sohn Davids. Zweitens, Jesus, der Sohn Gottes. Wir haben es gerade schon festgehalten, er ist Gottes Sohn, wie auch immer das zugegangen ist, gezeugt durch den Heiligen Geist, Und wir bekennen es im Glaubensbekenntnis noch heute zu Recht, dass er geboren wurde von der Jungfrau Maria. Das haben auch schon die Konfis kapiert, wie Kinder entstehen, gell? Müssen wir jetzt nicht vertiefen, wir wissen es schon. Aber bei Maria war es tatsächlich anders. Da hat der Heilige Geist es gewirkt. Und das ist so dringend notwendig, dass jetzt Jesus auch mehr ist, als die Propheten in ihren kühnsten Verheißungen sich ausmalen konnten, dass er eben direkt von Gott kommt. Jesus hat es später aufgegriffen und hat sich einen Namen gegeben, den wir gar nicht gleich gecheckt haben. Er sagt nämlich immer von sich, vor allem im Matthäusevangelium, er sei der Menschensohn. Dann sagen wir, ja, das haben wir doch verstanden. Warum sagst du nicht von dir, du bist der Gottes Sohn? Nur ein paar ganz wenigen Stellen bekennt er sich dazu, Gottes Sohn zu sein. Vor allem dann in der Gerichtsverhandlung, als der hohe Priester keinen Anlass findet, ihn für irgendwas zu verurteilen. Am Schluss fragt er ihn, jetzt frage ich dich auf die Nase zu, sag's ganz ehrlich, bist du wirklich Gottes Sohn? Jesus sagt, ja. Und daraufhin fällt der hohe Priester das Todesurteil, weil er es nicht ertragen konnte, weil es seine theologische Vorstellungswelt gesprengt hat, weil er damit nicht umgehen konnte. Übrigens, auch das ein ganz wichtiger Hinweis für uns. Lasst uns in unseren Glaubensvorstellungen uns immer wieder neu überraschen. Lasst uns nicht festgefahren sein in dem, was wir schon an Erkenntnis haben und denken, das ist schon alles. Nein, da gibt es noch viel mehr. Lasst euch immer wieder mal aufsprengen von dem, was der Heilige Geist euch zeigen will, euch schenken will. Und der Heilige Geist, er hat nicht nur Jesus gezeugt, sondern, Paulus sagt, er hat auch den Beweis gebracht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Was ist die Beweisführung? Da würden wir denken, naja, die Wunder, großartig, was Jesus für Wunder getan hat. Aber Paulus schreibt hier nicht von den Wundern. Paulus schreibt von der Auferstehung. Das ist der entscheidende Beweis, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, weil Gott ihn nicht im Tod gelassen hat, weil Gott ihn auferweckt hat vom Tod. Dadurch ist ein für alle Mal ganz klar bewiesen, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und alles, was er vorher an Wunder getan hat, was er vorher gesagt hat, wurde jetzt quasi göttlich legitimiert durch die Auferstehung. Und jetzt war allen klar, okay, das ist wirklich Gottes Sohn. Den wollen wir hören. Das ist derjenige, auf den es ankommt. Und so erweist sich Jesus auch als wahrer Gott. Und wir bleiben jetzt nicht in der Geschichtsanschauung stehen, sagen, ach, schön war es damals, was der für Wunder getan hat, super Sache und so. Nein, so ist Jesus auch heute noch unterwegs, um dir und mir zu begegnen, in seiner Vollmacht, all dessen, was er wirken kann durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und ich wünschte mir, dass wir da ein bisschen mehr uns auch schenken lassen, von dem, was Jesus an Möglichkeiten hat. Manchmal sind wir Christen viel zu bescheiden und lassen es einfach recht sein, so wie es ist. Nein, er hat noch viel mehr drauf. Aber das war gestern der Predigtext, den kann ich nicht nochmal wiederholen. Wer nicht da war, selber schuld. Kann man bei euch im Internet nachhören? Also, bitte nachhören, wie Martin Weber gestern über Johannes 1 gesprochen hat, von dieser überfließenden Fülle an Gnade, die in Jesus offenbar geworden ist und aus der wir schöpfen können, schöpfen können, schöpfen können, schöpfen können und nicht bloß tröpfchenweise, bitte. Aus der Fülle von Jesus schöpfen, was ein Heiliger Geist uns schenken will, bis hin auch zu Wundern. Hey, und das überlassen wir nicht unseren Geschwistern aus den charismatischen und pfingstlichen Kirchen. Nach dem Motto, die sind zuständig für die Wunder und für das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das ist hier genauso unser Thema. Lasst uns ganz viel von dieser Göttlichkeit Jesu in unserem Leben entfalten. Herrlich, Jesus, der Sohn Gottes. Und drittens jetzt eben nicht der Sohn, sondern der Herr deines Lebens. Wir machen Weihnachten nicht, um nur besinnliche Stunden zu haben um rings um den Tannenbaum zu sitzen und O Tannenbaum zu singen. Wir machen es auch nicht, um eine wie auch immer gestaltete Krippe anzuschauen und uns zu freuen, dass da drei Könige kommen mit ihren Geschenken und auf dem Kamel daherreiten oder irgendwie sowas, sondern wir feiern Weihnachten, weil es mit unserem Leben zu tun hat. Paulus sagt, ihr seid Geliebte Gottes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und bis ins Herz reinfließen. Du bist ein Geliebter Gottes. Du bist Gottes Geliebte. Wow. Ist das nicht herrlich? An dem Punkt stimmt es. Weihnachten, das Fest der Liebe. So sagen auch die säkularisierten Menschen, die gar nicht mehr wissen, warum man Weihnachten feiert, aber irgendwie das Fest der Geschenke und das Fest der Liebe, so viel ist irgendwo noch hängen geblieben. Und es stimmt, aber es ist das Fest der Liebe Gottes. Nicht das Fest der Liebe, das wir einmal im Jahr in der Familie praktizieren und selbst da klappt es nicht immer, es gibt Knatsch im Vorfeld oder an den Feiertagen selber. Nein, du bist von Gott unendlich geliebt. Und das soll jetzt dein Leben prägen. Du musst nicht perfekt sein. Liebe sieht auch über Fehler hinweg. Aber du darfst einfach sein, wie du bist. Von Gott geliebt. Und Paulus sagt, und ihr seid berufene Heilige. Das sind nicht die Pfarrer gemeint. Die werden berufen und ordiniert und investiert und sonstiges irrt. Sie sind auch nicht die Einzigen, die die Heilige Schrift verstehen und deswegen Heilige sind. Ihr alle seid berufene Heilige, weil ihr geheiligt seid durch den Heiligen Geist, der euer Leben grundlegend prägt und verändert. Was ist heilig? Von Gott, für Gott gereinigt sein. So wurden Gefäße im Tempel verwendet als geheiligte Gegenstände, um Gottesdienst damit feiern zu können. Und so dürfen auch wir sein. Wir dürfen uns reinigen lassen durch die Vergebung des Herrn. Und wir dürfen uns heiligen lassen dadurch, dass jetzt in uns der Heilige Geist wohnt. Und dazu werden wir berufen, das auch dann nicht für uns zu behalten, sondern auch weiterzugeben. Paulus sagt, es geht um Gnade und Frieden. Das stimmt ja. Mensch, der Paulus hat ja recht. Der hat wirklich Weihnachten vor Augen gehabt, als er einen Römerbrief geschrieben hat. Wo in der Weihnachtsgeschichte ist von Frieden die Rede? Die Engel. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Die Weihnachtsbotschaft heißt, es wird Frieden auf Erden durch Jesus. Und dazu sind wir jetzt berufen, Friedensträgerinnen und Träger zu sein. Es im eigenen Umfeld zu praktizieren. Und es geht nicht drum um Weltfrieden. Das hätten wir alle gern. Es geht jetzt erstmal drum, dass Frieden bei dir funktioniert. In deinem Herzen, in deiner Familie, in eurem Klassenzimmer. Oh, blöd, gell? In der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Paulus schreibt in einem anderen Brief, haltet mit allen Menschen Frieden. Und da macht er eine ganz gnädige Einlassung, so viel an euch liegt. Es gibt immer mal Menschen, mit denen kriegst du Frieden nie hin, du bist noch so freundlich, die bleiben blöd. Die gibt's. Um die macht man dann einen eleganten Bogen drumherum. Aber von sich aus bringt man keinen Unfrieden hinein. Haltet mit allen Menschen Frieden. Das ist der Friede auf Erden, den die Engel angekündigt haben. Es fängt bei den Jesusleuten an. Dazu sind wir berufen an Weihnachten. Zur Gnade sind wir berufen. Auch da verweise ich auf die gestrige Predigt. Da kam die Gnade vor. Fertig. Und dann sagt Paulus, und jetzt bin ich einfach ein Botschafter dessen. Ein Weihnachtsbotschafter. Und deswegen schreibt er dann den weihnachtlichen Römerbrief. Kommt noch bei ein paar anderen Themen auch vorbei. Aber er ist ein Botschafter seit Weihnachten. Weil Jesus der Sohn Davids ist, der lang ersehnte Friedenskönig Israels, weil Jesus der Sohn Gottes ist, der Herr deines Lebens sein will, dein Leben grundlegend verändern und gestalten will, sodass auch du aus dieser Gnade schöpfen kannst, dass du von diesem Frieden erfüllt wirst, dass du es lebst und dass wir schließlich dann auch das Ziel unseres Lebens erreichen, nämlich die Verbundenheit mit Jesus, die dann auch über die Todesschwelle hinaus bis in alle Ewigkeit gilt. Darauf freuen wir uns. Amen. Lasst uns beten und sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für deine Weihnachtsbotschaft. Danke für all das, was uns Paulus mitgegeben hat. Es steckt so viel drin. Wir müssen dem nochmal Schritt für Schritt nachdenken. Aber wir spüren es schon, wie du es uns ins Herz schreibst, dass wir Geliebte Gottes sind. Angenommen. Und dass du uns durch und durch kennst, weil auch du selber Mensch geworden bist. Danke, so nahe, wie du uns gekommen bist. Wow, brauchen wir total. Geh mit uns. Verändere uns durch deinen Heiligen Geist. Lass uns teilhaben an deiner Gnade. Gib uns ganz viel, eimerweise, deinen Frieden. Was wir hier drin versaufen, damit wir überfließen können und andere etwas spüren von dem, was du in uns wirkst. Herr Jesus, nicht wir wollen und was machen, sondern wir wollen uns einfach an Weihnachten von dir beschenken lassen. Und dann dürfen wir weiter schenken. Einfach, weil du unendlich großzügig bist. Wir loben und preisen dich und geben dir alle Ehre, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.